Herr Kardorf, wir wollen über Ihr Buch sprechen, Der Widerspruch, ein Buch über 1968. Dieses Buch ist dieses Jahr erschienen, 2018, das große Jubiläumsjahr, 50 Jahre 1968. Sie schreiben auch in Ihrem Buch über die Ambivalenz von solchen Jubiläumsereignissen. Wenn wir jetzt vielleicht so am Ende dieser Gedenkdekade zurückblicken auf 2018, was hat sich denn da für Sie ergeben in Bezug auf das Jubiläum, auch in Bezug auf Ihr Buch?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen selbstgerecht, aber eigentlich sind die Thesen in dem Buch auch, wozu Jubiläen gut sind und wofür sie genutzt sind, ich würde die heute noch härter formulieren. Das Überraschende ist, dass die 50-Jahr-Feier doch deutlich überwogen hat, also die Resonanz deutlich stärker war, als vorher vermutet wurde. Und allen, die wir diskutiert haben, war ja auch, das ist vielleicht schon abgefrühstückt, das Thema, genau das Gegenteil ist passiert. Alle haben sich drangehängt an dieses Thema 68 in der Mode, 68 in der Musik und so. Also fast als ob dieses politische Ereignis 68 den kulturellen Ereignissen die höheren Weihen gibt. Und was dabei zu kurz gekommen ist, also fast ignoriert wird, ist der politische Kern und insbesondere die sozialistische Kernanliegen von 68. Und das ist ja eine These dieses Buches, dass selbst diejenigen, die 68 jetzt meinen, verteidigen zu müssen oder stolz darauf entwickeln, das absolut runterspielen. Ich glaube, die Ehrlichkeit beginnt und auch die Analyse beginnt, und das ist das Anliegen von, sozusagen das Fundament des Anliegens des Widerspruchs, zu sagen, es ist ein Buch des Widerspruchs und ein Buch der Niederlage. Und der Widerspruch beginnt damit, dass man die Niederlage beim Namen nennt. Und nicht, dass man irgendwelche ungewollten Effekte oder zugeschriebenen Effekte dem Anliegen von 68 zuschreibt. Das ist doch paradox, dass es heißt Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Man kann dazu stehen, wie man will, aber in den Rückblicken wird dieses fast tabuisiert, das Wort Sozialismus. Man kann das ja ablehnen oder nicht ablehnen. Das ist eine ganz andere Frage. Das Anliegen war etwa die Sozialisierung der Produktionsmittel, der Presse etwa. Die Presse kann kein Gewerbe sein, wenn sie frei ist. Das ist die Beschlusslage des SDS. Damit muss man sich doch erstmal auseinandersetzen, dazu muss man sich stellen. Und das war ein bisschen, sagen wir mal, die Rekonstruktion des Anliegens von 68 aus dem Geist des Nichtmusealen. Denn das ist das Wichtigste dabei, man darf nicht wie der rote Großvater rangehen an die Sache, dann bringt man das um, was damals eigentlich angesagt war. Egal, wie man dazu steht. Wie gesagt, das sollte man stark differenzieren. Es geht nicht um eine Verteidigung.
Sie haben jetzt schon den Titel Ihres Buches auch angesprochen, Der Widerspruch. Jetzt kann ja so Widerspruch Unterschiedliches bedeuten. Kann sein, eben es sind die 68er, die in Widerspruch zum Herrschen gegangen sind. Es kann sein, der Widerspruch zur allgemeinen Deutung, der heute sozusagen zu 68 da ist. Kann auch der Widerspruch in der Sache selber sein. Was hat sich für Sie in diesem Titel ausgedrückt?
Ja, das ist völlig richtig. Er ist sehr vielschichtig und ich blätter ihn auch auf unter verschiedenen Aspekten. Der Untertitel heißt ja 49 Arten, 68 ein Loblied zu singen. Damit deutet sich schon an, dass es von verschiedenen Perspektiven aus geht. Und man muss vielleicht um den Titel, dass er nicht missverstanden wird, wenn man das Buch nicht kennt, sagen, das Ganze steht unter dem Motto einer Vortragsbezeichnung, ein Loblied zu singen. Also wirklich tatsächlich einer musikalischen Vortragsbezeichnung von Hans Eisler, mit finsterem Schmalz zu singen. Also die Ironie, glaube ich, ist im Vorzeichen schon gesetzt. Der Widerspruch ist tatsächlich auf verschiedenen Ebenen angesetzt. Er beginnt mit dem Hegelschen, sozusagen mit der ontologischen Ausdeutung des Widerspruchs, wie sich Geschichte entwickelt. Und dass sich Geschichte immer anders entwickelt, als die Akteure in ihren Absichten kundtun und selbst glauben, wofür sie gut sind und was sie erreichen könnten. Es geht aber auch so weit, dass das kommt an mehreren Stellen vor, dass 68 selbst den Widerspruch unterschätzt hat, den Widerspruch sozusagen in der Sozialanalyse, nicht im Widerspruch zur Gesellschaft, sondern etwa der Versuch, eine Ganzheit herzustellen, ich nehme als Beispiel den Widerspruch zwischen Gesellschaft, Praxis, Politik und Kunst, dass man versucht hat, Einebnungen zu schaffen, sozusagen eine Einheitswahrnehmungsweise, eine Einheitspraxis. Das ist eigentlich eine romantische Idee. Und da ist man sehr weit über die Grenzen gegangen. Also der Widerspruch ist sehr vielfältig und was Sie gesagt haben, ist absolut einer der Kernanliegen, der Widerspruch zu diesen Deutungen auch. Und der Widerspruch zu sich selbst. 68 war eine äußerst widersprüchliche Bewegung. Und jeder, alle, die darüber schreiben, in Begriffen wie wir, worauf wir stolz sind oder irgendwas, stolz ist ohnehin eine Kategorie, die dem Widerspruch widerspricht. Also das, man ist nicht stolz als Kritiker, auch nicht als Selbstkritiker. Aber dieses Wir gibt's nicht. 68 war keine Organisation, war ein widersprüchliches Unternehmen und in meinem Buch, ich sage das explizit, ich mache keine Deutung von sämtlichen Facetten, die 68 da waren, sondern mein Anliegen war, dieses sozialistische Kernanliegen herauszuarbeiten, was völlig untergebuttert wird in vieler Hinsicht.
Jetzt haben Sie auch den Widerspruch zu sich selbst angesprochen. Das betrifft Sie ja möglicherweise auch persönlich. Sie thematisieren das in Ihrem Buch auch, dass Sie selber Teil der 68er-Bewegung gewesen sind, haben sich aber auch explizit schwer damit getan, vielleicht auch im Widerspruch zu so, ja, sozusagen schmalzigen autobiografischen Rückblicken. Dem haben Sie sich so ein bisschen verweigert, haben das trotzdem thematisiert und haben geschrieben, dass Sie Teil trotzkistischer Zusammenhänge damals gewesen sind. Das finde ich interessant, auch nicht nur im Persönlichen, sondern wenn man die trotzkistischen Zusammenhänge anguckt, die sind zum Beispiel bei Radio Kurax, als wir über 68 gesprochen haben, gar nicht so sehr vorgekommen. Und mir kommt es auch so vor, vielleicht im deutsch-französischen Vergleich, dass in Deutschland die Trotzkisten gar nicht so eine große Geltung hatten, wie es zum Beispiel in Frankreich gewesen ist. Was für eine Bedeutung hatten denn Ihres Erachtens diese trotzkistischen Gruppen 68?
Ja, erstmal, Sie haben mich ja herausgefordert. Nee, also da widerspreche ich mit den Rückblicken. Dem habe ich mich nicht verweigert oder habe ich mich nicht drum gedrückt, sondern explizit. Das habe ich explizit ausgeschlossen. Es gibt eine Neigung, 68 durch das Prisma zu sehen von den weiteren Lebenswegen und den Rückblicken von Veteranen. Das sind aber zwei Dinge. Man kann 68 nicht daraus rekonstruieren. Und wenn man sich darauf einlässt, das zu diskutieren, das mache ich ja im zweiten Teil bis zu einem gewissen Grad, um zu sehen, was auch daraus werden kann, dann führt man eigentlich auf eine falsche Fährte. Also man sollte probieren, aus methodischem Ansatz die Sache aus sich selbst erstmal zu analysieren und den Blick sich nicht verstellen zu lassen durch diese Rückblicke. Was die Trotzkisten angeht, die Ausgangslage 68 war ja gar nicht so schlecht für die Trotzkisten in Deutschland. Im Ergebnis haben Sie vollkommen recht. In Frankreich, das war aber auch das Paradeland für die Trotzkisten, wo es gelungen ist, eine starke Organisation aufzubauen und ein Großteil der 68er-Bewegung auch oder ein Teil der Bewegung auch hingegangen ist. Die Ausgangslage war nicht schlecht am Vietnamkongress im Februar 68. Der wurde zum Großteil von Trotzkisten organisiert oder die Sprecher waren Trotzkisten, Ernest Mondel, Tariq Ali aus England. Diese Ausgangslage hat man eigentlich nicht nutzen können. Das ist aber kein Thema des Buches. Das wäre sozusagen, darüber hat es eine interne Debatte gegeben in den 70ern, was die Gründe waren. Man hat zu lange versucht, paradoxerweise, man hat zu lange versucht, nicht sektiererisch zu arbeiten, indem man sich auf die SPD und auf die Gewerkschaften konzentriert. Dann hat er so ein bisschen verpasst, die Jugendrevolte, den Jugendrevolte-Aspekt von 68, war dann also gerade aus der Tradition heraus ein bisschen skeptisch gegen diese Organisations- und Aktionsform. Das hat man dann korrigiert, aber da war es zu spät. Ich glaube allerdings, es hätte auch jetzt, das kann ich natürlich nicht beweisen, es hätte auch wenig genutzt, also das Bedürfnis in den 70er Jahren nach anderen Organisationsformen und anderen Ausrichtungen war doch relativ stark. Geht man von der politischen Anliegen der Trotzkisten aus, ist das eigentlich erstaunlich, denn das scheint doch ganz attraktiv gewesen zu sein, gerade für den Impetus von 68. Die Kritik nicht nur an der kapitalistischen Ordnung im Westen und in der BRD, sondern die Kritik auch am Sowjetsystem und dem in der DDR etwa, der Slogan war politische Revolution, es ist dort notwendig. Also keine Liaison mit den Machthabern dort und auch eine sehr kritische Haltung zu China. Das, was dann ja viele fasziniert hat, dieses auch teilweise im Unwissen, teilweise auch in Riesenbegeisterung, sich auf die Kulturrevolution zu stürzen, obwohl in der Peking-Rundschau die Moskauer Prozesse von 36 verteidigt wurden. Also in vieler Hinsicht unverhohlen deutlich wurde, dass da eine stalinistische Mitausrichtung zumindest, um sehr vorsichtig zu formulieren, da ist. Trotzdem hat das keine Attraktivität entwickelt. Und was dann 70 passiert ist, als 68 auslief, ist ja nicht das Hauptthema des Buches, weil das ist schon eine andere Epoche. 68 ist durch die 70er Jahre nachhaltig geworden, durch dieses rote Lager, was sich in den 70ern gebildet hat. Aber es ist eine andere Geschichte. Trotzdem ist es faszinierend, faszinierend, nicht im Sinne von bewunderungswürdig, sondern fast erschreckend, in welchem Ausmaß Modelle eine Attraktivität entwickelten, die weit weg waren von diesem Kernanliegen 68, einen demokratischen Sozialismus zu verwirklichen. Das also die eigene Organisation, aus der ich ursprünglich komme, eine Stadtteilgruppe in Hamburg, geht auf einmal die Hälfte zur DKP. Das zu einem Zeitpunkt, wo diese Organisation bestimmt nicht wahnsinnig attraktiv sein konnte, nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei, die alle anderen KPs in Europa in die Krise gestürzt hat, wo sie sich distanziert haben, in Österreich gespalten haben. In Deutschland geht auf einmal die Hälfte, Zehntausende gehen dorthin, inklusive bekannte Namen. Und andere fangen an, Organisationsaufbau zu machen in mao-stalinistischer Richtung. Oder die Frankfurter Sponti-Szene, die auch nicht gerade von schlechten Eltern war, was die Umgangsformen angeht. Und darüber ist ja auch geschrieben worden. Also es war schon ein bisschen erstaunlich, dass dabei dann doch letztlich nur eine kleine Minderheit in verschiedene trotzkistische Gruppen gegangen ist.
Sie haben eben gesagt, dass man 1968 nicht aus der Selbstdeutung, aus der rückblickenden Selbstdeutung der 68er selber rekonstruieren kann. Nun ist das ja auch keine eindeutige Geschichte, sondern es gibt ganz unterschiedliche Rückblicke. Also wir haben eine Fraktion von Leuten, die Karriere gemacht haben, die Politiker, Politikerinnen geworden sind und die sich auf die Schulter klopfen im Rückblick und 68 als Teil einer Modernisierungsbewegung bezeichnen, durchaus auch im nationalen Sinne. Dann gibt es eine Reihe von Leuten, die rechts geworden sind und die auch sozusagen jetzt aus dieser rechten Brille versuchen, Teile von 68 nochmal in eine nationalistische Schiene reinzuschieben. Und es gibt aber auch Leute, die 1968 aus einer linken Perspektive durchaus auch kritisch sehen. Dazu gehört Wolfgang Seidel, der in der Gründungsbesetzung von den Tonsteine Scherben gewesen ist, die ja auch für diese Zeit, die dann folgte, eine gewisse Wichtigkeit gehabt haben. Ich hatte mich mit Wolfgang Seidel da unterhalten und der hat in dem Gespräch auf einen Text angesprochen, den Sie auch in Ihrem Buch behandeln, nämlich ein Interview, das geführt worden ist zwischen Hans-Magnus Enzensberger, Rudi Dutschke, Bernd Rabehl, ein Gespräch, wo es ging um die Vorstellungen einer Räterepublik in Berlin. Und der Wolfgang Seidel hat dieses Gespräch genutzt, für einen kritischen Rückblick, um nicht zu sagen Abrechnung. Ich würde ihn da gerne mal zu Wort kommen lassen.
Da unterhalten sich drei sogenannte Studentenführer, nämlich Bernd Rabehl, Christian Semmler und Rudi Dutschke mit Hans-Magnus Enzensberger als Moderator über die Zukunft und träumen sich ihre Räterepublik West-Berlin. Und wenn man da so linksradikale Sprachgirlanden, so Räterepublik und dergleichen beiseite nimmt, dann bleiben doch ein paar sehr seltsame Sätze. Da wird also letztendlich der Flexibilisierung der Arbeitskraft das Wort geredet. Der schlanke Staat, den hätten die nie so genannt. Es sollte ja eine Ritterrepublik sein. Abschaffung sämtlicher sozialen Sicherungssysteme, die braucht man dann natürlich nicht mehr. Und die unangenehmste Stelle, die ich gefunden habe, war, dass dann Rentner beschrieben werden als Leben, also einmal wird schon da vom demografischen Wandel geredet, Überalterung und die Arbeiter, die Altgewordenen, werden beschrieben als lebende Leichname, die auf Parkbänken auf ihr Ende warten. Und es wäre doch besser, wenn die einfach weiterarbeiten könnten, natürlich unentgeltlich und vielleicht sogar in der Fabrik wohnen könnten. Also man muss einfach sagen, wenn es einen 68er gegeben hat, der das alles sehr genau durchgelesen hat und in praktische Politik verwandelt hat, dann war es Gerhard Schröder. Tut mir leid. Man muss einfach sagen, wenn man einen prototypischen 68er will, dann nimmt man ihn.
Soweit Wolfgang Seidel. Jetzt haben Sie, Herr Kardorf, genau dieses Gespräch im Kursbuch ja auch mitgenommen, um sozusagen auf das sozialistische Kernanliegen von 1968 hinzuweisen. Was würden Sie denn einem Wolfgang Seidel da entgegnen?
Naja, ich will nicht hier als Karikatur meines eigenen Titels auftreten und den Widerspruch ins Exzess treiben, aber was Wolfgang Seidel sagt, ich muss da eigentlich jede einzelne Behauptung widersprechen. Schon bei der Wiedergabe des Gespräches, die ist nicht korrekt wiedergegeben. oder schon beim Anfang Rätedemokratie oder Räteentwicklung war keine Wortgirlande. Das war eine Kernidee von 68, mit der man sich beschäftigt hat und wo diskutiert wurde über verschiedene Rätetheorien. Diese Debatte kommt ja von 1918, 1919. Da wurden diverse Texte aufgelegt, darüber hat man diskutiert. Was er schreibt über die Rentner und den demokratischen Wandel, sagt, stimmt nicht. In dem Gespräch wird beschrieben, die Überalterung in Berlin, in West-Berlin, das war auch ja keine 68er-Wahrnehmung. West-Berlin war eine künstlich im Leben gehaltene Stadt in dieser Insellage. Und man hatte Riesenprobleme, junge Leute dorthin zu bekommen, mit Ehedarlehen und Ähnlichem hat man es dann versucht. Und er beschreibt keineswegs, wie rabel ist es, weil er beschreibt keineswegs in diesem Interview, was man vielleicht den Worten von Seidel entnehmen könnte, dass man die Idee hätte, jetzt Rentner zu kasernieren. Er beschreibt, wie Leute im kapitalistischen Produktionsprozess am Ende ihres Lebens müde sind. Und das ist eine Kritik. Man sollte das anders machen. Man sollte die Produktion anders organisieren, sodass die Leute nicht eine Abtrennung des Arbeitslebens von ihrem sonstigen Leben haben und kreativ auch im Alter sein können. Das ist eine völlig andere Idee, als dort suggeriert wird. Ob die realistisch ist, ich will die nicht verteidigen. Da war natürlich viel bei, das basierte auf der Idee einer Massenbewegung, die in diese Richtung auch geht. Und die hat es ja nie gegeben. Es ist auch nicht das Wort Flexibilisierung, muss ich vielleicht noch ein Wort dazu sagen. Die Idee von 68 war nie Flexibilisierung. Und die ganze Flexibilisierungsdebatte, die wir jetzt führen, ist irreleitend, weil Flexibilisierung ein Formalwort ist, was offen lässt, wer flexibilisiert. Die Idee ist Selbstbestimmung gewesen, Selbstbestimmung der arbeitenden Subjekte. Das ist was völlig anderes als die Flexibilisierung, die wir momentan von oben her erleben. Also Abrufbereitschaft von Leuten, die zu Hause arbeiten, was ihnen teilweise recht ist, weil sie dann bestimmte Dinge machen können, worüber sie aber selbst bestimmen können, ob es können müssen, ob es ihnen recht ist. Das war die 68er-Idee. Und dieses Zusammenfügen von Arbeit und Leben kam ja aus dieser, ich habe vorhin auf diese romantische Idee, es ist eine romantische Idee, mit dem Glauben, diesen Widerspruch überwinden zu können. Du gehst in die Fabrik, über der Fabrik steht, wer hier eintritt, lässt alle Hoffnung fahren. Dante, ne, so ungefähr, wir geben 8 Stunden unseres Lebens am Tag, geben wir für sinnlose Tätigkeiten, schalten den Verstand aus, schalten die Gefühle aus, wenn es gut geht. Wenn wir Pech haben, nehmen wir Schaden dabei. Und die gewerkschaftliche Tätigkeit beruht darauf, einen Belastungsschutz zu schaffen gegen diese Unbilden. Und dann fängt das eigentliche Leben dahinter an. Das sollte überwunden werden. Und in einem Sinne überwunden werden, dass der gesamte Prozess kreativ wird. Ob das mit dieser Idee, dass man in den Fabriken auch schläft und sozusagen die Grenzen abschafft, diese Art Grenzüberschreitung realisierbar ist, da habe ich Zweifel. Aber es ist eine völlig andere Idee. Man muss ganz scharf, meine ich, unterscheiden zwischen Entgrenzung, die von oben betrieben wird, und Grenzüberschreitung, die von unten betrieben wird. Wie gesagt, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob Flexibilisierung heißt, nach der Pfeife von anderen tanzen, die meine Dienstpläne je nach Gusto ändern können, mich ständig erreichen können, oder ob ich selbst sagen kann, ich fange zu diesem Zeitpunkt an oder zu jedem Zeitpunkt. Und was Gerhard Schröder angeht, dass der ein typischer 68er ist, kann ich nicht sehen, aber die eigentliche Debatte, die dahinter steht, in welchem Maße hat 68 neoliberale Tendenzen gefördert, die ist hochwichtig. Die kann man aber wenig an Schröder festmachen. Schröder hat eine Arbeitsmarktreform durchgeführt, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Qualität der Arbeitsbedingungen unterschätzt wurden. Zu dem Slogan führten Hauptsache Arbeit. Das war ein Rückschritt gegenüber dem, wo man in den 70er, 80er Jahren schon war, wo man die Idee der Humanisierung der Arbeit, die ist ja von Regierungsebene sogar gesetzt worden, Mathöfer und so weiter, wo man gewusst hat und als Ziel proklamiert hat, dass die Arbeitsbedingungen humaner werden. Der Schröder kommt jetzt, wollen wir nicht vergessen, Schröder-Fischer, das war eine rot-grüne Regierung, kam in diesem neoliberalen Taumel, die unter dem Vorwand oder unter dem realen Ziel, das will ich mal offen lassen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, kam jetzt diese Auflösung von qualitativen Messen von Arbeitsbedingungen, Hauptsache die Leute haben irgendeine Arbeit. Das ist aber ein anderer Prozess oder er lief parallel zu dem, was man unter den Entgrenzungen in der Arbeitswelt versteht und was in der Zeit dann weiter forciert wurde durch neue Managementmethoden und so weiter. Da sind wir dann bei der Debatte, die wird meistens an dem Buch von Boltanski, Chiavarello, geführt, Der neue Geist des Kapitalismus, und ist eine Debatte über die Wirkungen von 68, nicht über die Absichten. Das sollte man auch scharf trennen. Was waren die Absichten, die missraten sind? Und die Bewertung der Absichten. Das zweite sind, was sind möglicherweise Effekte?
Genau, da würde ich auch bei diesen Effekten nochmal nachfragen, weil Sie weisen jetzt darauf hin, das ursprüngliche Anliegen von 1968 und wo auch Stichworte wie Selbstbestimmung wichtig gewesen sind, das ist was anderes gewesen, als was dann der Neoliberalismus forciert in so Stichwörtern wie Selbstoptimierung. Ich finde es auch wichtig, diesen Unterschied klar zu machen und herauszuarbeiten. Auf der anderen Seite halte ich es für doch plausibel zu sagen, der Widerspruch gegen die Herrschaft und die Herrschaft selber stehen in irgendeinem Wirkungsverhältnis zueinander und halte es für schon plausibel, dass sozusagen Impulse von 68 da mit eingegangen sind in herrschaftliche Ideologie. Inwiefern würden Sie das auch sehen?
Ja, sicher. Nur, also Boltanski, die weisen das ja nur für Frankreich und anhand von Managementliteratur nach. Das kann man natürlich nicht. Man muss natürlich die realen Prozesse untersuchen. Ich kann ja auch die Praxis der Kirche nicht aus dem evangelischen Gesangsbuch rekonstruieren. Da muss ich schon schauen, was die realen Prozesse sind. Um jetzt mal prononciert die These zu fragen, es gibt Wirkung, aber dafür hätte es 68 nicht gebraucht. Die Dynamik des Kapitalismus, die ist so stark und die Entgrenzungsneigung des Kapitalismus sind so stark, da kommt er schon von selbst drauf. Und es ist auch nicht der Nachweis gelungen. Also da müsste man ja nachweisen, welche personellen Rezeptionen gibt es von Managementmethoden und. Das braucht man eigentlich gar nicht. Wichtiger ist, natürlich, wenn eine Bewegung versucht, gegen Grenzen anzugehen und sie bohrt sie an, dann ebnet sie auch immer den Weg anderen Leuten. Wenn sie Begriffe gebraucht, die benutzbar sind von anderer Seite, dann ebnet sie den Weg natürlich. Aber man überschätzt 68 völlig, wenn man meint, es hätte es dazu gebraucht. Also die eigentlichen Motoren in dieser neoliberalen Entwicklung sind Änderungen im Arbeitsprozess, die übrigens in den 60er Jahren, Mitte der 60er, auch auf linker Seite schon vorausgesehen wurden. Das war der Zeitpunkt, wo der Beginn, man muss die Ressource Nachdenken, Verantwortung, Spielräume, Kreativität nutzen. Zunächst mal war das die Debatte über technische Intelligenz. Aber das ist ein uralter Gedanke, der ist gar nicht erfunden worden, 68. Es gibt ein wunderbares Prosastück von Kafka, eben 50 Jahre vorher, die chinesische Mauer, wo er beschreibt, Kafka war ein großer Kenner der Arbeitswelt, aber das ist ein anderes Thema, nichts vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber er beschreibt, dass man bestimmte Arbeiten nur mit Leuten besetzen kann, die auch persönlich verantwortlich sind, mitdenken, mitfühlen und das sich identifizieren. Auf diese Ideen ist man in den 70er, 80er Jahren gekommen, von oben her langsam, und das stieß auf Bedürfnisse nach einer anderen Arbeit und nach mehr Spielräumen, Kreativität bei den Beschäftigten selbst. Und daraus hat sich eine neue Situation ergeben. Dass die durch 68er-Ideen forciert wurde, das glaube ich. Also es ist ja ganz einfach, wenn ein Manager schon mal Gruppenarbeit gemacht hat. Bis 68 gab es keine Gruppenarbeit an Universitäten, die wurde durchgesetzt. Wenn man mal Erfahrung mit Gruppenarbeit gemacht hat in Seminaren, so, dann tut man sich natürlich leichter zu kapieren, dass das auch eine Führungsmethode sein kann, die Leute machen zu lassen und sie selbst in die Verantwortung zu bringen, dass sie sich identifizieren und nicht unter Kommandostrukturen nur funktionieren. Aber da wäre man auch von selbst drauf gekommen, und die ernstzunehmenden Untersuchungen deuten eher darauf hin, dass dieser Import aus japanischen Managementtheorien kommt. Aber ich will das gar nicht runterspielen. Also das Einebnen von Grenzen, das Öffnen von Märkten, die innergesellschaftliche Ökonomisierung, die Kolonisierung, die Partikularisierung in der Gesellschaft, die sind natürlich durch das Anrennen von 68 gegen autoritäre Strukturen durchaus begünstigt worden. Aber das ist halt das, ist ja auch ein Thema in meinem Buch Ironie der Geschichte. Natürlich hat 68 sich nicht, wie jede politische Bewegung, sich nicht vorgestellt, dass es ihr gehen wird wie jede anderen Bewegung. Am Ende kommt was ganz anderes raus und man nutzt anderen Kreisen, List der Vernunft, das steht bei mir ja ganz vorne als zweites Motto. Die Geschichtsauffassung, die von Hegel und Engels ja auch geteilt wurde bei Revolutionen, und 68 war das ja noch nicht mal, kommt immer was anderes raus, als die Leute sich denken.
Und ist ja auch Teil einer Niederlage. Nach einer Niederlage übernimmt der Feind natürlich auch immer die Waffen, die man auf dem Schlachtfeld hat, liegen lassen.
Es wäre auch beim Sieg passiert, natürlich. Also ein siegreiches 68 ist natürlich eine irre Idee. Es hat ja nicht mal den Ansatz gegeben. Man kann über Frankreich kann man sprechen, ob dort die Macht auf der Straße lag, wirklich im Mai 68. In Deutschland gab es das nicht. Aber auch ein siegreiches 68, in Anführungsstrichen, wäre natürlich was völlig anderes rausgekommen. Da hätte natürlich wieder ein Prozess begonnen von, kann man diskutieren, hätte es Bürokratisierungsprozesse gegeben, vergleichbaren anderen und. Aber natürlich auch wäre da was ganz anderes rausgekommen. Also es ist ein unendlicher Prozess und der Widerspruch deutet vielleicht auch auf eine sozialphilosophische Grundhaltung, jedenfalls die mir durchaus nicht unsympathisch ist. Oswald von Nelle-Breuning, das ist aus der katholischen Soziallehre, hat mal ein Buch geschrieben oder über ihn wurde ein Buch geschrieben unter dem Titel Ich war immer Opposition, einer der größten Katholischen in der Nachkriegszeit. Ich war immer Opposition, irgendwo ist das natürlich, steckt das natürlich im Widerspruch.
Jetzt lautet der Untertitel Ihres Buches, Sie hatten das auch schon erwähnt, 49 Arten, 68 ein Loblied zu singen. In weiten Teil hat sich das für mich durchaus als eine Verteidigung gelesen. Sie hatten jetzt gesagt, es ist gar nicht unbedingt eine Verteidigung, aber ich finde, es ist zumindest eine Gegenargumentation gegen übliche Urteile über 68. Und da hat mir das beim Lesen durchaus gefallen, weil ich so das Gefühl hatte, man lernt beim Lesen dieser Texte, dieser kleinen Kapitel, lernt man irgendwie zu argumentieren und kritisch zu denken. Nur bei einem Aspekt finde ich, dass Sie mit den Vorwürfen gegenüber 68 vielleicht nicht ernst genug umgegangen sind. Und das betrifft den Vorwurf, was die linke Ausprägung des Antisemitismus betrifft, die es damals gegeben hat, wie einige Autoren und Autorinnen sagen. Mein Eindruck ist da, dass Sie eben den Vorwurf nicht ernst genug genommen haben. Für mich fallen da eine Reihe von Ereignissen ziemlich ins Gewicht, die auch mit 1968 zusammenhängen, wenn man sieht, dass es ab 68 mehrere Brandanschläge und andere Anschläge auf jüdische Einrichtungen gegeben hat, die von linksradikalen Gruppen verübt worden sind. Unter anderem auch der versuchte Attentat auf das Haus der jüdischen Gemeinde Berlins, ausgerechnet am 9. November 1969. Das sind Anschläge aus dem Umfeld von Tupamaros West-Berlin, Tupamaros München. Solche Gruppen sind es gewesen. In dem Zusammenhang hat Dieter Kunzelmann den Linken einen Judenknacks vorgehalten, also Leuten, die mit solchen Aktionen gegen jüdische Einrichtungen nichts anfangen konnten. Das alles wenige Jahrzehnte nach der Shoah, wo ich denke, da wäre es verkehrt, 1968 auf diese Momente zu reduzieren. Aber man muss sich doch schon fragen, wie war es möglich, dass innerhalb der 68er-Bewegung doch solche Positionen möglich gewesen sind? Wo ich sagen würde, statt des Lobliedes wäre da eher eine grausam gründliche Selbstkritik angebracht. Was würden Sie dazu sagen?
Selbstkritik nicht. Selbstkritik setzt ja, 68 kann keine Selbstkritik äußern, denn das war ja keine Organisation. Das können ja nur diejenigen machen, die solche Positionen vertreten haben. Aber um der Reihe nach darauf zu antworten, ernst, selbstverständlich habe ich es ernst genommen. Ob Kunzelmann ernst zu nehmen, ist es eine ganz andere Debatte. Wie das passieren kann, ganz einfach. In jeder Bewegung, die gegen etwas ist und für etwas ist, finden Sie solche Elemente. Man kann, egal wie man sie nennt, verbrecherische oder sonst was. Es ist, Trotzki hat mal ein Wort gesagt, wenn bei einer politischen Kontroverse, es geht darum, jetzt die und die Seite zu beziehen, unabhängig davon, dass auch bei uns Fanatiker und Gauner sind. Warum soll das 68 nicht gewesen sein? Das überrascht mich. Die Frage ist, war das der Kern der Haltung zu dieser Frage oder war es nicht der Kern? Ich hätte mir sehr einfach machen können in dieser Frage. Und da bin ich jetzt wieder bei der Selbstkritik. Gerade weil ich aus einer Bewegung komme, die ja selbst unter Antisemitismus, ich meine, Trotzki als Namensgeber, war ja selbst Objekt entsprechender Kampagnen in der Sowjetunion. Die trotzkistische Bewegung, aus der trotzkistischen Bewegung kamen die ersten Schriften, die sich Abraham Leon, Judenfrage und Kapitalismus, die sich mit diesem Zusammenhang auseinandergesetzt haben. Denn in Auschwitz ermordet wurde ein belgischer Trotzkist, dieses Buch wurde auch 71 aufgelegt. Und die Bewegung ist sehr stark geprägt worden von diesen Fragen, von entsprechenden Leuten, die Erfahrung hatten im Kibbutz und so weiter. Und die auch eine sympathisierende Organisation in Israel hatte. Und ich bin ja auf diesen Punkt auch eingegangen. Mats Penn, die 68 und in den 60er Jahren gegründet wurden. Es ist vor einem oder zwei Jahren ist ein sehr schönes Buch dazu erschienen, die Geschichte von Mats Penn, der Kompass, eine jüdisch-arabische Organisation in Israel. die Konzepte eines jüdisch-arabischen Staates in Israel vertreten haben. Im Grunde gehen alle jetzigen, nach meinem Wissen, alle jetzigen Oppositionsgruppen und Friedensgruppen irgendwo auf in Israel irgendwo auf diese Gruppe auch zurück, auch wenn die heute die Zwei-Staaten-Lösung vertreten. Nein, ich hätte es mir da einfach machen können und die Distanz zu diesen Sachen zu setzen, zu diesen Anschlägen zu setzen oder zu dieser Wahrnehmung zu setzen. Ich glaube nur nicht, dass das repräsentativ ist. Ich habe versucht zu sagen, das, was ich glaube, bei allen Unklarheiten. Man muss sagen, es hat ja in dieser Frage ein Umkippen gegeben. Es war auch die in dem Gespräch von vorhin angesprochenen Gespräch mit Dudke Rabil und Semmler, diese Räteidee kommt ja noch aus kibbutz-sozialistischen Erwägungen her. Und das war in Berlin ja natürlich möglich, in einer kleinen Stadt sich auf die Idee zu kommen, dass so etwas möglich ist. Diese Trennung aufheben von Arbeit und Leben war ja eine kibbutz-sozialistische Idee. Und dann kommt dieses Erschrecken 67 und die Wahrnehmung, dass das Ganze in einem Ost-West-Konflikt steht, und dann kommt dieses Umschwenken in der internationalen politischen Frage. Und da, dass dann x Leute, also in die kritische Haltung, im Kern eine antikoloniale Haltung gegen den Zionismus. Und dass dann alle möglichen Leute, Antisemiten, ob Kunzelmann einer war, weiß ich nicht, ist auch egal. Was er vertreten hat, war natürlich verheerend. Aber ich fürchte, Kunzelmann war ein Typ, den werden auch die Antideutschen für sich reklamieren können. Sie werden wahrscheinlich ähnliche unflätige Sprüche über Deutsche finden bei ihm. Das ist aber auch gar nicht der Punkt. Die Sache war natürlich verheerend, nur sie ist nicht repräsentativ. Und sie wurde auch damals nicht als repräsentativ gesehen. In einer Zeit, wo man in relativ sehr, sehr kurzer Zeit Position beziehen musste zu allem Möglichen, was in vieler Hinsicht nicht gelungen ist. Ich habe in meinem Buch gesagt, wenn man vernünftig mit der Frage umgegangen wäre, Zeit gehabt hätte, dann hätte man gar nicht die Frage, also hätte man die Frage im Nahen Osten nicht über die Palästinenserfrage, die Solidarität mit palästinensischen Organisationen angegangen, sondern mit der Solidarität mit Mazpen. Denn man hätte wissen müssen, dass in dieser besonderen deutschen Geschichte natürlich eine besondere Verantwortung steht und besonders verantwortlich heißt, auch besonders behutsam umzugehen mit diesen Dingen. Wenn man sich Solidarität erklärt hätte mit einer israelischen Gruppe, wäre man anders umgegangen, dialogischer umgegangen und hätte vielleicht auch schärfer. Gut, das ist eigentlich passiert. Muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, wer diesen Anschlag gut gefunden hat. Abgesehen davon, dass damals am Anfang ja keiner so richtig wusste, wer dahinter steckt.
Ich finde es interessant, diese Frage eigentlich genau auch als Teil des Widerspruches von 1968 zu begreifen, eben auch aufgrund des Umschwenkens. Es sind ja gerade auch die Vorgängergruppen der Neuen Linken, die auch sozusagen in Bezug auf das Institut für Sozialforschung in Frankfurt damit beginnen, nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten, Faschismustheorien zu entwickeln, einen ganz genauen Blick auch dafür zu entwickeln, dann eben mit dem Sechstagekrieg das Umschwenken, wo ich den Eindruck habe, da sind schon auch irrationale Tendenzen mit zum Vorschein gekommen. Oder wenn man sich zum Beispiel Ulrike Meinhof anschaut, die vor dem Sechstagekrieg halt irgendwie sagt, die Solidarität mit den unterdrückten Völkern schließt selbstverständlich die Juden und das heißt auch Israel mit ein, was ich irgendwie eine vernünftige Position finde, was auch nicht heißt, dass man dann unkritisch gegen Israel sein soll oder nicht auch für eine Lösung dieses Konfliktes mit eintreten soll. Ulrike Meinhof hat dann angesichts des Attentats 1972 in München gesagt, es wäre eine antifaschistische Tat gewesen und eben das eingebettet in den Antiimperialismus. Und da würde ich sagen, später ist dieser Antiimperialismus mit solchen schematistischen Vorstellungen, ist der durchaus schon prägend geworden für die gesamte Linke.
Nein, nicht für die gesamte, aber für einen größeren Teil. Aber das ist dann in den 70er Jahren passiert. Und diese Haltung von Meinhof, die ja keine 68er ist und aus der KPD kommt, aus der illegalen KPD kommt, die war in dieser Entschiedenheit oder in dieser, das war wirklich nur eine kleine Minderheit, die das vertreten hat. Aber das muss man scharf trennen von 68. Dass solche Tendenzen da waren, auf allen Gebieten, das sollte man überhaupt nicht runterspielen. Aber das war nicht repräsentativ. Und wie gesagt, Sie haben es ja schon erwähnt, man musste in relativ kurzer Zeit sich Positionen erarbeiten in einem Umfeld, wo man auf Provokation setzte. Das hat dann halt Leute, die kein Gefühl haben für solche Situationen, wieder gefördert. Springer, der auf Israel-Seite war, das hat dann wieder Leute angeheizt, statt nachzudenken, dass man sich nicht vom Feind oder vom Gegner diktieren lässt, nicht Feind, Gegner diktieren lässt, wie man sich positioniert. Aber im Kern, ich bleibe dabei, bei all dem, was an Unklarheiten da war und all dem, was Leute mitgespielt haben war die Motivation zumindest, war eine antikoloniale in diesem weltglobalen Konflikt. Und man muss eine Sache natürlich auch dazu fügen. Ich kann nicht sehen, dass es dazu geführt hat, die Verbrechen der Nazis zu relativieren. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der vorher und nachher immer auch bei Antisemiten eine große Rolle gespielt hat. Ich führe das in meinem Buch ja auch aus, das war die erste Sache war ja noch in den 60er Jahren dieses verbreitete, ja, aber die Engländer haben doch auch KZ, so diese Relativierungsgeschichten, die wir jetzt erleben in anderen Ländern ja auch, das Aufrechnen von Verbrechen oder so irgendetwas, das kann ich eigentlich nicht erkennen, außer bei Einzelfiguren, und da musste man alles untersuchen, da wird man das auch finden, und wie gesagt, jede Art dieser rebellischen Bewegung bringt auch jede Art Neigung hervor, das muss man leider so sagen.
Ich denke, es bleibt eine Diskussion, die wir auch noch länger weiterführen können. Ich würde sozusagen stattdessen aber abschließend vielleicht auch auf die Plattformen der Diskussion zu sprechen kommen. Und das verbindet sich ja bei 1968 ja mit einem Begriff, der in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt, nämlich der Begriff der Gegenöffentlichkeit. Wir haben diesen Begriff in Zusammenhängen der freien Radios neulich auch vermehrt diskutiert. Und da ist ja immer die Frage Gegenöffentlichkeit, okay, wann hat das eine Gültigkeit? Und wir können zurzeit vielleicht eine Tendenz der Differenzierung von Öffentlichkeit betrachten mit einer Verlagerung ins Web 2.0, in Facebook und die sozialen Netzwerke, wo eine Individualisierung von Medienproduktion und Konsumtion stattfindet. Ist angesichts solcher Entwicklungen für Sie Frage von Gegenöffentlichkeit noch aktuell?
Ja, absolut. Sie wird ja leider sehr spekulativ momentan geführt, über vor allen Dingen unter dem Aspekt Social Media, über die wir unglaublich wenig wissen. Über die es unglaublich wenig Forschung gibt, die an die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, wir wissen ja im Unterschied zur, sagen wir mal, freien Radiobewegung, die später einsetzte und Italien ihren Höhepunkt hatte. Wir wissen ja in vieler Hinsicht gar nicht, wer sich auf welchen Ebenen tummelt. Aber man sollte diese Debatte, so wie Sie das angesprochen haben, inhaltlich führen und nicht primär sozusagen technikfixiert oder medienfixiert gegen Öffentlichkeit. Ich glaube, das hat eigentlich noch an Bedeutung gewonnen, weil es schwieriger geworden ist. Es ist schwieriger geworden, Abgrenzung zu finden, schwieriger geworden, durchzudringen, so komisch das klingt. Es gibt mehr Kanäle, aber es ist schwieriger geworden, durchzudringen. Das hängt auch natürlich damit zusammen, dass entsprechende Strukturen nicht da sind, wie sie 68 waren. 68 ist ja ein Beispiel dafür, dass es gar nicht selbst an den Medien so liegt. Wenn eine entsprechende Bewegung da ist, Interesse da ist, dann findet man immer irgendwie einen Weg. Aber dass sich kritische Auseinandersetzen, die Medienkritik, das auf die eigentlichen Fragen zurückzukommen, die Fragen so zu stellen, dass man sich nicht dem herrschenden Diskurs, wenn ich in diesem Begriff, gefällt mir eigentlich nicht, jetzt habe ich ihn verwandt, möchte ihn wieder zurückziehen, also die herrschende sozusagen Gesprächsebene, die Fragen, die öffentlich diskutieren, dass sich dem Diktat nicht unbedingt beugt, das finde ich ist eine Daueraufgabe und die ist heute keineswegs geringer als damals.
Ich würde mir vielleicht noch eine abschließende Frage erlauben, die so ein bisschen auf das Durchhalten zielt. Nach so langer Zeit immer noch sozusagen den Gedanken kritisch arbeiten zu lassen, durch die Widersprüche durcharbeiten zu lassen, wo es eigentlich ja auch eine ganze Menge Gründe vielleicht gibt, resigniert zu sein. Was ist das, was Sie am Durchhalten, zum Durchhalten verhilft?
Nee, ich würde es nicht als Durchhalten bezeichnen. Also das klingt mir so. Neulich hat mal irgendjemand einen Preis gekriegt, weil er die Ideen von 68 noch hochhält. Die kann man nicht hochhalten. Wenn man sie hochhält, dann hat man sie schon aufgegeben. Das wäre eine Rekonstruktion in falschen Begriffen. Man sieht dann doch vielleicht, dass 68 nicht so singulär ist. Also kritisches Denken ist mit 68 nicht erfunden worden. Und machtkritisches Denken ist mit 68 nicht erfunden worden. Und ohne 68 hätte es das auch gegeben in kleinerem Umfang und vielleicht mehr verteilt auf Künstler-Communities und andere Formen und weniger politische Ausprägung gehabt. Das ist vielleicht eher eine Grundhaltung. Und Resignation, ich weiß nicht, also ich würde sagen, das gibt durchaus resignative Elemente dabei. Aber es geht eigentlich darum, dass man bestimmte, so würde ich es für mich formulieren, bestimmte Grundwerte und bestimmte Grundorientierung wie Machtkritik, Kapitalismus, Kritik würde ich es nicht nennen, das ist viel zu nah dran, dass man natürlich von denen, wenn die politische Option sich sehr gewandelt hat, das sage ich ja in dem Buch auch, die sozialistische Option, die ist gebunden an eine soziale Lage, die wir nicht haben, die gibt es für mich nicht mehr. Deshalb muss man ja nicht überlaufen und das Lied der Herrschenden singen oder das Lied von Leuten, die Militärintervention befürworten oder das Lied der Neoliberalen. So weit sollte man eigentlich eigenständig bleiben und dem Druck vielleicht, wenn er denn da ist, nicht wie das. Also diese Art Kapitulation, das kann man in jungen Jahren machen. Irgendwann hat man es verpasst und dann wird es lächerlich.